Die Nabelshow. Fehllos Selbstgespräche Podcast. So, das Minutenkontingent ist wieder aufgefüllt. Ich kann wieder drauf los mit mir selber reden. Und das kann ich eigentlich auch so, aber dann muss ich entweder das Mikro ausgeschaltet lassen und das macht mich dann zu einem Sonderling, oder ich muss Minuten dazu kaufen. Bei Prodigy ist das nämlich so. Ja, ich habe jetzt mittlerweile dann doch mal stückchenweise hallo, herzlich willkommen in der Nabelshow, mein Gott, was wollte ich denn? Ich habe jetzt doch mal ein bisschen was von der Inauguration, von der Amtseinführung angeschaut. Ich weiß nicht, Highlights, Kommentare, sowas in der Art von Late-Night-Shows präsentiert, damit ich wenigstens was zu lachen hatte. Ich hatte nicht viel zu lachen. Das ist, warum sich Biden und die anderen, die ehemaligen Präsidenten und deren, warum die sich das angetan haben? Warum haben die das gemacht, dahin zu gehen, um zu zeigen, dass sie besser sind als Donald Trump? Das mussten sie nicht unter Beweis stellen. Hatten sie irgendwie erwartet, dass der sich benimmt, dass der also sich vor Joe Biden hinzustellen und während der hinter ihm sitzt darüber zu reden, dass die letzten 4 Jahre Verrat an Amerika begangen worden ist? Das ist schon und dann muss Joe Biden da sitzen, zuhören und noch applaudieren. Also, ich weiß nicht. Warum man von Donald Trump irgendwie noch erwartet hat, der würde auch nur das kleinste bisschen zivilisatorischer Würde und Anstand zeigen, rätselhaft. Wirklich, wirklich rätselhaft. Das hat er schon vor 8 Jahren nicht gekonnt. Und heute, dass der nur noch darauf aus ist, alles kaputt zu machen, was kaputt gemacht werden kann, das müsste doch jetzt eigentlich einleuchten. Aber mein Gott, ja, es ist, ich weiß nicht. Amerika, 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 wohin gehst du? Quo vadis Amerika? Quo vadis USA? Traurige Entwicklung, was da jetzt passiert. Aber eigentlich, mein Gott, sind alles Cowboys. Oder eher Anti-Cowboys. Eigentlich ist Donald Trump der Anti-Cowboy. Es gibt da, warte mal, ich habe neulich die glorreichen 7 gesehen und nach dem Schema der glorreichen 7, nein, fangen wir es anders an. Ich habe vor vielen Jahren von einem Literaturwissenschaftler, einem amerikanischen Literaturwissenschaftler eine Vorlesungsreihe gehört. Das ging über fantastische Literatur und Science Fiction. Eric S. Rapkin findet man, glaube ich, auf das findet man auf Audible. Es ist wirklich sehr, sehr aufschlussreich. Und der hatte in einer der ersten Episoden über Science Fiction, hat er über die Science Fiction Pulp-Literatur, also die Heftchen der frühen Science Fiction Romane, die Schundliteratur geredet und Vergleiche angestellt, inwiefern sich die Science Fiction Pulp-Romane eigentlich mit den Science-Fiction-Western-Romanen decken, die nämlich größtenteils nach dem gleichen Muster aufgebaut sind, dass der Held in diesen frühen Science-Fiction-Romanen immer ein strahlender Held war, so ein Captain Future-Typ, der strahlende Held. Und das ziehen wir jetzt mal von der Science-Fiction weg auf die Cowboys, auf den wilden Westen, auf Wild West. Der Held ist, ob nun Science-Fiction oder Western, ein Cowboy. Der hat die Überlebensskills eines Cowboys, also das Wilde im Westen, aber er hat die Werte, die hohen moralischen Werte der Zivilisation. Der Cowboy ist immer korrekt gekleidet und das Halstuch, also korrekt gekleidet natürlich, lässig, leger, Hemd und Weste und Hut und Halstuch, aber das Halstuch korrekt geschlungen, nicht irgendwie schlampig, der Hut sitzt perfekt, auch nicht speckig, nicht dreckig, ist nach Möglichkeit weiß, der Hut, kennt man noch aus den alten, kennt ihr noch Western von gestern? Ich hab neulich eine alte Wild West Serie gefunden, Maverick, könnt ihr noch, Maverick sagt euch was, den Film mit Mel Gibson und James Garner, den kennt ihr bestimmt, der Mel Gibson den Spieler Brad Maverick spielt und Spoiler, es kommt dann am Ende heraus, dass James Garner, der eigentlich einen Marshall spielt, sei der Vater von Brad Maverick ist. Nur fand ich das damals schon ausgesprochen clever, denn James Garner hat tatsächlich vorher Brad Maverick sehr lange gespielt. Es gab in den 80ern eine Fernsehserie, Brad Maverick, so der Spieler, der sich in dieser kleinen Stadt zur Ruhe setzen will. Und dann gab es aber davor, und das habe ich jetzt erst entdeckt, eine alte Fernsehserie aus den 50ern, späten 50ern oder 60ern. Warte mal, ich habe es doch hier irgendwo vorhin mal. Irgendwo hatte ich das hier mal. Ja, ich hatte es hier tatsächlich geöffnet, weil es mich interessiert hat. Von 57 bis 62, in der James Garner den Spieler Brad Maverick, den Pokerspieler Brad Maverick schon gespielt hat, noch in jungen Jahren und dadurch überhaupt erst zum Star wurde. Das Ganze war so erfolgreich und es musste so viel gedreht werden, dass sie recht schnell dahinter kamen, James Garner kann das alleine nicht stemmen. Und dann haben sie noch, neben Brad Maverick gab es dann noch Bart Maverick und Bo Maverick. Das war Roger Moore. Roger Moore hat auch einen Maverick gespielt. Tatsächlich. Und zwar den Cousin aus England, glaube ich. Und eine dieser Folgen habe ich neulich gesehen, in der tatsächlich Roger Moore ein Maverick spielt. Das war wirklich eine ganz dumme Folge, aber irgendwie faszinierend. Auch nach dem Schema, auf das ich jetzt, es gibt da ein Schema, nachdem laut Eric Rapkin die meisten dieser, oder dass sich in den frühen Science-Fiction-Pulp-Romanen und diesen Western-Pulp-Romanen immer wieder wiederholt, das ist das Schema, die Innengruppe wird von der Außengruppe bedroht. Die Innengruppe, es gibt eine Inside-Group und eine Outside-Group. Die Inside-Group, das sind die Farmer, das sind die Siedler, der Siedler-Track oder die Bewohner irgendeiner kleinen Wildwest-Kleinstadt. Das sind die Leute mit, die Zivilisation verkörpern, die moralische Werte haben, anständig sind, aber eigentlich keine Überlebensskills in der Wildnis besitzen. Und dann gibt's die Outside Group, die Außengruppe. Das sind dann die sie bedrohen. Das sind dann entweder die bösen Apachen. Ja, sag das jetzt mal so. Ihr wisst, dass es, Entschuldigung, mir ist gerade was runtergefallen. Es bleibt jetzt liegen. Es tritt sich fest. Nein, tut's nicht. Ich habe gestern gesaugt. Ich besitze nämlich auch zivilisatorische Skills. Jawohl, ich kann Staubsauger bedienen. Das kann die Outside Group nicht. nein, ihr habt die Anführungszeichen bei den bösen Apachen gehört. Die indigenen Völker wurden halt zu der Zeit, obwohl man die Realität durchaus, der sich der Realität im Wilden Westen durchaus bewusst war, sehr gut, sehr bewusst hat halt so dargestellt, das waren immer die bösen Wilden, die zivilisierten Weisen bedroht haben. So war das halt. Das hat sich ja auch noch wirklich sehr, sehr lange, die Pulp-Romane von wann waren die? Anfang des 20. Jahrhunderts, Anfang bis Mitte des 20. Jahrhunderts. Das hat sich ja noch ewig so hingezogen, bis man da etwas differenziertere Darstellungen gefunden hat. Also ich kann mich an Der mit dem Wolf tanzt, als einen der ersten Filme erinnern, der das etwas besser dargestellt, also der das gut dargestellt hat. Aber das kann nicht der erste gewesen sein, oder? Muss ich jetzt mal überlegen. Naja, auf jeden Fall, die Outside Group, das können auch die Banditen sein. Man denke an die glorreichen Sieben, die das Dorf bedrohen. Weil sich die Innengruppe, die Outside Group, das sind also die mit den Überlebensskills, aber ohne die moralischen Werte, die Inside Group verkörpert. Und damit sich die Inside Group geschützt werden kann, kommt dann der einsame Cowboy dazu, der einsame Held, der besitzt die Werte der Inside Group, aber die Skills, die Fähigkeiten der Outside Group. Deswegen ist der Cowboy auch glatt rasiert, wenn er ins Dorf einreitet. Egal wie lange der durch die Prärie geritten ist und wie viele Nächte er im Freien verbracht hat, wenn er in der Stadt ankommt, trägt er sein Hemd korrekt geknüpft, die Weste, alles, das Halstuch sitzt. Man denke da an Bruce Wayne. Ach, verdammt nochmal. Der Name nicht ein. Unglaublich bekannter Western-Darsteller. John Wayne, natürlich. John Wayne sah immer unglaublich korrekt aus. Immer sehr steif, immer sehr aufrecht, immer glatt rasiert. Wirklich, das hat sich bis zu seinen sehr, sehr späten Filmen eigentlich erst gewandelt, dass er sich auch mal den heruntergekommenen Westernheld, den Gunman, mimen durfte. Aber am Anfang war das immer so der Vorzeige-Cowboy. Dieser Cowboy, der rettet dann natürlich das Dorf vor der Outside Group, muss dann aber wieder gehen. Denn wenn er das Dorf, die Inside Group gerettet hat, das Dorf, die Siedler, den Siedler Track, dann ist er überflüssig. Dann stört er, dann wird er zur Bedrohung. Denn das Dorf, die Dörfler, die Inside Group, die Zivilisierten, fürchten sich dann vor ihm, haben Angst, dass seine Wildheit wieder durchkommt. Bei den glorreichen Sieben sieht man das ganz, ganz klassisch, obwohl diese glorreichen Sieben selber nicht die strahlenden Helden sind. Yul Brynner, Steve McQueen, Horst Buchholz, den Namen jetzt gerade alle nicht an. Den Film habe ich neulich abends gesehen. Großartiger Film. Die Musik passt überhaupt nicht zu dem Film. Die Musik ist viel zu fröhlich und viel zu romantisch. Aber dieser Film zeigt das so perfekt. Die Sieben, das sind Gunmen, das sind Revolverhelden. Die ziehen durch die Gegend, die haben zwar die hohen Werte, verkörpert vor allem durch Yul Brynner, durch Chris, dem man das eigentlich nicht zutraut, weil er halt so eher der wirkt düster, der wirkt zwielichtig, aber er hat extrem hohe moralische Werte. Den Steve McQueen spielt. Alles Leute, die jetzt nicht den strahlenden Helden verkörpern, dafür war man schon etwas weiter. Also die sind nicht so sauber und geleckt. Es gibt auch ein oder zwei, die auch genauso daherkommen, aber eher, weil sie halt das so ihrem Stil gehört. Aber wenn die Bedrohung des Dorfes beseitigt ist, die Banditen geschlagen, der Oberbandit, das war Eli Wallach, aus The Good, The Bad and The Ugly, das wusste ich gar nicht. Ich habe den wiedererkannt, dachte, nein, ich kenne den. Oh, toll. The Good, The Bad and The Ugly, großartiger Film. Ich habe den neulich, vor ein paar Monaten, zum allerersten Mal ganz gesehen. Ich bin total hin und weg. Italo-Western sind ja so ein Fall für sich. Da wird der Wilde Westen ja nochmal ganz anders dargestellt. Richtig schön dreckig und absolut dreckig in jeder Hinsicht. Was für ein Film. Unglaublich. Und als ich ihn dann als den Chef der mexikanischen Banditen von der anderen Seite der Grenze, oder nee, waren die von der, oder die waren schon auf der anderen Seite der Grenze, ja richtig, war ja in Mexiko, erkannt habe, hatte ich nochmal mehr Spaß daran. Und wenn dann die Bedrohung beseitigt ist, das heißt die Banditen, bleiben wir mal bei den Banditen, alle getötet sind, dann muss der einsame Cowboy oder in dem Fall die sieben einsamen Cowboys, respektive die drei, die das Ganze überlebt haben, weiterziehen. Denn die Bevölkerung fürchtet sich vor ihnen, die sind ihnen unheimlich. Das sind die auf einmal sind, nachdem die Banditen weg sind, die Cowboys die Gefährlichen, denn die sind die Skills der Banditen haben und man traut ihnen nicht über den Weg. Das wird in dem Film auch deutlich. Am Anfang versteckt ja die Dörfler erstmal ihre jungen Frauen irgendwo, weil man weiß, da kommen jetzt Leute, denen traut man nicht, dass die jungen Frauen in Ruhe lassen und nicht vergewaltigen. Das wird sogar ganz offen ausgesprochen. Ihr habt Angst, dass wir sie vergewaltigen. Nun, das ist möglich, aber vielleicht tun wir es auch nicht. Ja, das sind harte Worte, ne? Das traut man dem Film in dem Moment gar nicht so zu, obwohl alles doch vergleichsweise harmlos wirkt bei den glorreichen Sieben. Der Film war von 1960, irgendwo. Die glorreichen Sieben, The Magnificent Seven, ein Western aus dem Jahr 1960, ja. Also schon ein bisschen, schon älter. Es gibt ja mehrere Fortsetzungen, auch die Neuverfilmung. Und dann wird ihm gesagt, ja, die Dörfler, die haben Angst vor euch. Die wären dankbar, aber sie wären halt noch dankbarer, wenn sie nicht solche Angsthasen hätten und ihr müsst jetzt weiterziehen. Und der eine bleibt ja dann. Der eine sagt, okay, ich gehöre hierher, ich bin selber so ein Dörfler, das ist der junge Typ. Der schließt sich dann an und wird aber wieder zu einem der Dörfler, der Farmer, der Bauern. Und das ist das, nach diesem Muster gibt es so vieles, weil ich gerade James Garner gesagt habe, ihr habt vielleicht, wenn ihr Amazon Prime habt, dann ist euch wahrscheinlich auch der Film Auch ein Sheriff braucht mal Hilfe vorgeschlagen worden oder Latigo. Nach dem gleichen Schema, warum ich den Film mal lustig fand, Auch ein Sheriff braucht mal Hilfe, ist ein schrecklicher, furchtbarer Film. Ich wollte den schon mal in den Sumpf bringen, weil Harry Morgan da eine Rolle als Bürgermeister spielt. Aber Harry Morgan hat auch in sehr vielen anderen Filmen mitgespielt. Der hat in diesem fantastischen Film mit John Wayne mitgespielt. Da glaube ich auch den Bürgermeister als John Wayne, The Shootist. Sehr, sehr später Film von John Wayne, der war damals schon krebskrank, wenn ich das jetzt richtig weiß, und spielt tatsächlich einen krebskranken Revolverhelden. Also ein Film, der mich auf einer sehr persönlichen Ebene anspricht, der in die Stadt kommt. Die Stadt, die schon, das ist so ein Spätwestern, die Stadt ist schon ziemlich zivilisiert, es gibt eine Straßenbahn, zwar noch von einem Pferd gezogen wird, aber er lässt sich mit der Straßenbahn am Ende zu seinem großen Shootout im Saloon fahren. Muss man auch erstmal in den Western finden. Und er kommt dahin, um sich untersuchen zu lassen. Ich glaube, war es James Garner, der den Arzt spielt, und um letztendlich dort zu sterben, weil sein Krebs nicht mehr heilbar ist, und das nochmal in einem letzten großen Kampf zu machen. Fantastischer Film. Und da ist Harry Morgan auch dabei. Ich glaube, den Film, ich hatte den schon länger mal auf dem Plan, aber dann war mir die Sache mit dem Krebs damals einfach so als Thema doch ein bisschen zu brandaktuell und ich wusste nicht, kann ich damit umgehen, und habe das auch wieder runtergenommen. Ich hatte den Film tatsächlich schon auf die Liste gestellt, bevor ich die Krebsdiagnose selber hatte. Nun lebe ich damit ja schon auch eine ganze Weile und denke, damit kann ich umgehen. Ich glaube, den müsste ich mal tatsächlich wieder für den Sumpf vorschlagen. Gerade eine Reihe von Filmen gesehen, die ich gerne mal in den Sumpf bringen möchte. Ein anderer, der spielt auch in Amerika, aber nicht im Wilden Westen. Der Breakfast Club, den habe ich neulich gesehen. Ich springe jetzt gerade ziemlich wild hin und her. Ich weiß, ich wollte am Anfang irgendwo hin. Hab die Abbiegung. Der Anti-Cowboy. Donald Trump ist der Anti-Cowboy. Er hat die moralischen Werte der Outside Group und das Auftreten der Inside Group. Nein, nicht mal das Aus, nicht mal das hat er. Denn den Anschein der Inside Group, aber die moralischen Werte der Banditen, die das Dorf überfallen haben. Vielleicht sind die Amerikaner ja ohnehin die Cowboys unserer Zeit. Und wenn man sich's mal so richtig überlegt, ich weiß nicht, ob ich das jetzt bringen sollte. Das könnte ein durchaus, da könnte ich ein Fass mit aufmachen, aber jetzt habe ich den Gedanken. Ist es so, dass die Amerikaner, respektive die US Army, historisch gesehen genau diese Funktion spielt das Lone Gunman, das einsamen Revolverhelden, der zur Hilfe kommt, den man dann nachher aber gerne wieder los wird. Ich weiß, dass ich erinnere mich jetzt vage daran, wie war denn das? Also wir hatten bei uns in Schweinfurt, wo ich zur Schule ging, ja auch eine Kaserne, eine amerikanische Kaserne, und ich habe das nie als irgendein Problem empfunden, aber ich weiß auch, dass viele Leute da nicht so glücklich waren. Andere Leute haben sich, die meisten haben sich damit sehr, haben sich sehr gut mit damit arrangiert und mit ihnen verstanden. Also ich kenne allerdings auch relativ wenig, sagen wir mal, Überschneidungen. Ich hatte das Gefühl, die amerikanischen Soldaten sind, wenn sie da Familien hatten, was auch vorkam, meistens unter sich geblieben. Ich kenne jetzt zum Beispiel nur ein Paar, wo ein Amerikaner eine Deutsche geheiratet hat, aus meinem gesamten größeren Bekanntenkreis. Ich kann also nicht sagen, ob das repräsentativ ist. Und als die vor, wann wird das gewesen sein? 10, 20 Jahren, dann die Kaserne aufgelöst haben und abgerückt sind, waren sehr, sehr viele sehr erleichtert. Eigentlich verstanden habe ich es nicht, aber es scheint also tatsächlich auch so zu sein, wenn der Cowboy dann wieder geht, ist die Dorfbevölkerung erleichtert. Ob das jetzt das Dorf Schweinfurt ist oder ob das Länder, die wo halt die Amerikaner Besatzung oder Befreier sind, ich komme gerade echt in schlammige Untiefen. Letzten Endes ist es ja genau das, was Donald Trump eigentlich propagiert mit Make America Great Again und America First, sich nicht mehr anderen Leuten, anderen Ländern, anderen Nationen zur Hilfe kommen. Das ist nur eine Frage der Zeit, bis die aus der NATO. Weg mit dem Thema. Das ist mir jetzt gerade zu politisch und da kann ich mir nur die Finger verbrennen. Scheußlich. Donald Trump ist der Anti-Cowboy. traurig. Sowas. Der Breakfast Club. Das ist ein schöneres Thema. Schöner Film. Toller Film. Interessanterweise, ihr kennt den Film von John Hughes, auch aus den 80ern. Diese Gruppe an Schülern und Schülerinnen, Leute, die nachsitzen müssen, einen Samstag in der leeren Schule verbringen, hauptsächlich in der Bibliothek und nachsitzen müssen. Fünf Delinquenten, alle ganz unterschiedliche Leute. Da ist ein Streber dabei, eine Prom-Queen, also eins von den hübschen Mädchen, ein Jock, also ein Sportler, ein Rebell und eine Goss-Weirdo, ein Freak, ein Gothic-Girl. Das ist total schwierig, das auf Deutsch zu sagen. Ich habe mir den Film auf Englisch angeschaut, weil jetzt bin ich da, ich habe den gestern erst gesehen. Oder vorgestern? Schon wieder. Es ist halt eine Teenager, eine amerikanische Teenager-Highschool-Genre, ein Film aus dem Highschool-Genre, Film aus dem Teenager-Highschool-Genre. Der Film selber ist aber untypisch dafür, denn normalerweise von John Hughes sind so Filme wie Ferris macht blau und 16 Candles, kann ich mich vage dran erinnern. Ich habe die Filme früher natürlich gesehen, aber es war nie so ein Genre, das mich jetzt wirklich groß begeistert oder mitgenommen hat oder ich deswegen ins Kino gelaufen wäre oder auch nur in der Videothek das Video gezielt gesucht und ausgeliehen hätte. Den Breakfast Club habe ich tatsächlich ausgeliehen. Das hat mich interessiert, aber die üblichen Filme, mein Gott, man kannte das, Ferris macht blau, kannte man oder Parker Lewis, der Coole von der Schule, die Serie. Man kennt die üblichen Highschool-Geschichten auch aus Buffy natürlich. Man weiß das. Man weiß, wie so eine amerikanische Highschool funktioniert. Man weiß, wie da die sozialen Gruppierungen sind, wie die sich so untereinander, wie die sozialen Mechanismen funktionieren. Da eben die Grüppchen, die Jocks, die Athleten, die Freaks, die Nerds. Man kennt die alle und weiß auch den Stellenwert und kennt das alles, aber man kennt es halt aus Amerika. Und es war immer so ein bisschen schwierig, das auf meine Teenagerzeit, auf meine Zeit in der Schule umzumünzen, denn so ganz hat es einfach nicht funktioniert. Zwischen einer Highschool, das amerikanische Schulsystem ist halt auch ganz anders, eine Highschool, das sind glaube ich nur 4 Jahre oder 3. Vorher warst du auf der Junior Highschool und nach der Highschool ist halt dann der Abschluss, entweder College oder Arbeiten. Und bei uns mit Hauptschule, Realschule, Fachoberschule, Gymnasium, da hast du so ganz andere. Das läuft schon mal ganz anders, dieses Schulsystem. Und ich weiß nicht, zum Beispiel nicht bei uns ich war auf dem Gymnasium. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie da der Status, der Rangstatus der Status oder die überhaupt die Funktion von Sportlern waren. Hat Sport bei uns in der Schule eine Rolle gespielt? Ich kann mich nicht wirklich dran erinnern. Ich weiß, es gab Ruderclub und es gab auch gute Sportler an der Schule, aber ich weiß nicht, ob das für unsere Schule eher so war oder ob das generell vielleicht an anderen Schulen anders waren, dass da Sportler höhere wichtiger waren, dass Sport wichtiger war. Bei uns hatte ich immer so das Gefühl, es war halt Sportunterricht und da war nicht so herausragend wichtig. Aber andererseits hat man das halt auch nicht bei uns, dass man über ein Sportstipendium, über Sport ein College-Stipendium kriegen kann. Also in den USA ist Sport in der Highschool ein ganz wichtiges Ding. Auch soziale, wie heißt das, außerschulische Aktivitäten irgendwelchen Clubs angehören, ist unglaublich wichtig, weil für die College-Bewerbungen das eine große Rolle spielt. Ob du in irgendwelchen Verein drin bist, im Schachclub, im Debattenclub, im was weiß ich was. Das ist alles bei uns überhaupt nicht aussagekräftig. Da hat man ein NC oder man hat für ein Studium oder man hat kein NC. Bei mir war es zum Beispiel so, ich musste eine Mappe einreichen für mein Studium. Die Mappe musste ich während der Abiturprüfung irgendwie der Abiturzeit zusammenstellen, weil das natürlich so blöd zusammenlag, dass ich eigentlich keine Zeit hatte, um die Mappe zu machen. Und ich war nun wirklich nicht gerade ein fleißiger Lerner ich habe eigentlich so gut. Das heißt, ich war nicht mal faul. Ich hatte nur ADHS. Das ist mir jetzt wirklich jetzt seit der Sache mit der ADHS-Diagnose klar geworden, warum ich eigentlich gerade später in der Oberstufe so unglaublich schlechte Noten hatte, weil da mein ADHS zugeschlagen hat. Ich konnte nicht mehr lernen zu der Zeit und ich habe wirklich lange, ewig gebraucht, um meine Hausaufgaben zu machen, um zu lernen und zu büffeln. Stundenlang, was ich vielleicht in einer halben Stunde oder einer Stunde geschafft hätte, habe ich 3, 4, 5 Stunden gebraucht und habe nichts hingekriegt, weil ich halt einfach mich nicht konzentrieren konnte. Ich konnte einen Text lesen und habe den gleichen Absatz 3, 4 Mal hintereinander gelesen und wusste schon nach 2 Zeilen nicht mehr, was ich eigentlich gerade lese. Und wenn ich den Absatz zu Ende gelesen habe, ist mir aufgefallen, ich habe keine Ahnung, was ich da gerade gelesen habe. Und dort konnte wieder von vorne anfangen. Und das war natürlich dann nicht so gut, dass ich ausgerechnet in der Abiturzeit, wo ich mich dann wirklich versucht habe vorzubereiten, es hat nichts gebracht, ich habe wirklich ein schlechtes Abitur gemacht, aber da dann noch eine Mappe zusammenzustellen, deswegen habe ich mich auch tatsächlich erstmal nur an einer FH beworben und gedacht, ja gut, irgendwie muss ich halt schauen, wenn es nicht klappt, dass ich die Zeit bis das erste Jahr irgendwie überbrücke und irgendwas anderes mache. Zivildienst hatte ich, ausgemustert war ich, aber ich hatte nicht Zivildienst beantragt, hätte ich natürlich auch noch machen können, aber hätte ich vielleicht auch. Aber ich hatte Glück, dass ich tatsächlich in der ersten FH in Würzburg für Grafikdesign genommen worden bin. Wie komme ich denn jetzt eigentlich darauf? Ach ja, ich bin ja ganz woanders eigentlich. Naja, auf jeden Fall, wie gesagt, man kennt man weiß, wie das in so einer amerikanischen Highschool funktioniert, kann also den Film verstehen, weil man diese Highschool-Teenager-Filme kennt, man kennt das aus Serien, man kennt das, man weiß, man hat vielleicht die anderen schon Youth-Filme vorher gesehen, der soll ja angeblich das Genre begründet haben, und kann daher verstehen, wie diese sozialen Mechanismen, das Gegeneinander und Miteinander dieser Clique, dieser Gruppe, die sich da zusammenraufen muss oder beziehungsweise einfach nur gezwungen ist, Zeit miteinander zu verbringen und es dann am Ende schafft, tatsächlich sich zusammenzuraufen und über einen Zeitraum mit erzwungener Gemeinsamkeit sich eine Freundschaft entwickelt. Man weiß, wie die drauf sind. Man kann die verstehen. Man kann also den, obwohl die Schule selber leer ist, es spielt an einem Samstag in einer leeren Schule. Man hat leere Korridore, man hat leere Gänge. Alles, was sonst mit Leben erfüllt ist, mit Schülern, Schülerinnen, Lehrern, Lehrerinnen, die ganzen, die Sporthalle und all das, das fehlt. Das fehlt, was auch gefehlt hat, waren war den Produzenten, die gar nicht recht. Es waren Nacktszenen, es haben ihnen an Nacktszenen in Umkleideräumen gefehlt. Ganz wichtig für Teenagerfilme in den 80ern. Oh. Naja, gut. Damals hätte es mich gefreut, aber ich weiß auch nicht, ob ich das gewollt. Damals schon, heute schwamm drüber. Ich habe gerade eine Folge über Yatta Man gemacht. Ich darf eigentlich überhaupt mein Mundwerk nicht mehr so weit aufreißen. Ich hoffe, die hat keiner gehört. Das ist echt eine der schlechtesten Folgen gewesen. Aber ich hatte diese Idee, eine Fixierung, und man muss das durchziehen. Das ist die Hyperfixierung. Wenn ich es mache, dann mache ich es. Auch wenn es total wertlos war. Hat irgendjemand die Yatterman-Folge tatsächlich als Audiokommentar zu der Zeichentrick-Episode gesehen, also gehört? Das würde mich mal interessieren. Ich finde das total faszinierend. Ich habe auch irgendwie erst im Nachhinein gemerkt, ich habe überhaupt kein Resümee richtig gezogen. Ich wollte ja eigentlich abchecken, ob ich meine Kindheit damit ruiniere, dass ich mir nochmal eine Yatterman-Folge anschaue und darüber rede. Nö, weil ich schon wusste, dass die Serie totale Grütze war, wie schlecht die war. Das war mir schon durchaus noch bewusst. Das wusste ich damals schon. Und es hat sie irgendwie nicht wirklich ruiniert. Also Kindheit ist gerettet. Was die Jugend, meine Teenagerzeit ist vom Breakfast Club auch irgendwie unberührt, weil das gab's so nicht. Diese Art von Klicken, diese Art von angesagten Klicken und Gruppen. Wir hatten bei uns in der Schule ja auch Klicken im Jahrgang, sogar sehr viele Klicken, die sich auch gegenseitig überhaupt nicht grün waren, regelrecht bekriegt haben. Wir waren, glaube ich, der erste Jahrgang seit undenkbaren Zeiten in dieser Schule, der es nicht geschafft hat, der erste Abi-Jahrgang, der es nicht geschafft hat, einen Abi-Streich auf die Beine zu stellen. Wir waren die erste Abiturjahrgang ohne Abi-Streich. Eine riesen Enttäuschung für die ganze Schule. Sogar die Lehrer waren alle enttäuscht, weil ein guter Abi-Streich, der jetzt nicht unter die Gürtellinie geht, den haben die Lehrer auch gerne genossen. Und, wir haben es nicht geschafft. Diese Klicken waren so untereinander verfeindet, dass wir uns da überhaupt nicht absprechen konnten. Aber ich kann mich nicht erinnern, ob das Klicken waren, die irgendwie in solche sozialen Gruppen und Schubladen passen, wie Jocks, Nerds, Punks, Freaks und so weiter, sondern es waren Klicken, die einfach so entstanden waren. Es sind so Grüppchen, die sich halt irgendwie dadurch ergeben haben, dass es halt so drei Klassen pro Jahrgang waren und innerhalb der Klassen gab es natürlich auch so Gruppenstreber und gegen normal, oder ich weiß es nicht mehr. Oder man hat dann später in der Kollegstufe, gab es dann durch die verschiedenen Kurse oder so, dass man, auf Klassenfahrten haben sich dann plötzlich nochmal neue Kombinationen herausgetan. Ich möchte übrigens Klassenfahrten an dieser Stelle, jetzt fällt mir das wieder ein. Ich habe niemals, das ist eine infame Unterstellung ist, ich habe niemals hinweis, dass ich zu meiner Zeit in Paris Plakate aus den U-Bahn-Stationen geklaut haben soll. Das habe ich nie getan. Niemals. Und wenn dann nur einmal. Nicht wahr. Keine Ahnung, das war, das kann nicht ich gewesen sein. Es wurde mir neulich auf dem Klassentreffen unterstellt. Das ist nicht eine infame Behauptung. Es war nämlich überhaupt nicht ich, das war eine andere Clique. Eine Bande, eine Diebesbande war das, jawohl. Es war nämlich der Dings, der D. Punkt und der JW Punkt, die waren das, die haben die Plakate. Ich weiß gar nicht mehr, was das für Plakate waren. Also es gab da auf der Paris-Klassenfahrt in der Kollegstufe, war das irgendwie ein großer Kult, waren irgendeine Plakatserie, wahrscheinlich von irgendwelchen mit irgendwelchen schönen Models drauf. Ich kann mir echt nicht, ich glaube, es waren einfach wirklich nur irgendwelche geilen Models, schönen Frauen. Die Plakate waren aus irgendeinem Grund kultig und ich weiß noch, dass die aus den U-Bahn-Stationen entwendet wurden. Ich war es nicht, das höchste Nein. Weil man musste dazu auch mindestens zu zweit sein, denn das ging nur über die Räuberleiter, weil die Dinger ja groß waren. Und ich war niemals zu zweit und auch nicht sportlich genug für die Räuberleiter. Möchte ich an dieser Stelle richtig stellen. Ich habe nie einer Diebesbande angehört. Jawohl. So, aus meiner bewegten Jugend. Was, wie komme ich jetzt da drauf? Das ist ADHS wieder mal. Gruppen, Klicken, Banden. Nein, ja doch, es gab natürlich auch so Gruppen, die Klassenstreber, wie man halt so gesagt, die haben dann schon Zwangsgruppen wahrscheinlich eher gebildet, weil sich die Klasse, da gab es natürlich auch diese hässlichen sozialen Mechanismen, auch von Mobbing und allem, da war auch alles dabei. Also, aber ich weiß nicht, ob die meisten Cliquen und Gruppen, die sich da so gebildet haben, ob das jetzt wirklich eher diesem amerikanischen Modell entsprochen haben kann. Ich kann mich da jetzt nicht nur an die Plakate, ich kann mich da jetzt nicht wirklich nicht erinnern. Und deswegen ist dieser, es ist faszinierend, dieser Film ist gleichzeitig fremd für mich aus meiner Erfahrung, aber kommt mir vertraut vor, weil ich eben Amerika aus Filmen kenne. Ich kenne Amerika auch nur aus Filmen. Die USA ist einem ja gleichzeitig vertraut und fremd, einfach weil man sie kennt. Man hat sie aus so vielen Filmen und Serien und allem kennengelernt, aus der ganzen Kultur. Wir haben ja die amerikanische Kultur nach dem Krieg hier, gerade in Westdeutschland, wirklich zum größten Teil mit übernommen. Und aber eben unsere eigene Version davon, das, was uns, was wir haben wollten, haben wir, oder ich weiß es nicht, wie kann man das sagen? Kann man das so sagen? Das stimmt eigentlich nicht. Und trotzdem ist es halt amerikanisch, wenn man sich sowas anschaut, denkt man, da kann ich eigentlich, ich kann den Zugang dazu finden, aber es ist nur ein künstlicher Zugang. Es ist ein künstlicher, medial erzeugter Zugang, aber nicht aus meinem normalen Alltag. Gut, ja, wenn man jetzt mal schauen, wie sich da bei uns der Wahlkampf gerade entwickelt, da hat man manchmal auch das Gefühl, dass da Dumm und Dümmer gegeneinander kämpfen. Das hat durchaus auch Ähnlichkeiten mit dem amerikanischen Wahlkampf, also wer weiß. Und generell die Entwicklung nach rechts ist bei uns ja nun auch wirklich nicht mehr wegzudenken. Also so jemand wie Elon Musk, der sich mit, ach nee, also nee, das also dieser Mensch hinterlässt einen so ekelhaften Geschmack in meinem Mund, das ist einfach nur noch den ekelhaften Geschmack, den Elon Musk in meinem Mund hinterlässt, in meinem metaphorischen Mund, der übertrifft noch den Ekel und den Abscheu, den ich vor Donald Trump empfinde, sowohl als Person als auch Mensch, als Repräsentant, als allem. Das ist direkt körperlich bei beiden. Ich konnte den Hut von was Donald Trump angeht, konnte ich den Hut von seiner Frau sehr gut verstehen. Dieser Hut war das perfekt. Perfekter Hut. Den Hut, den habt ihr gesehen, den Dings, Frau, das fällt mir wieder der Vorname nicht an, den Frau Trump getragen hat bei der, das ist dieser schwarze, flache Hut mit dieser breiten Krempe, wie ihn der Joker in dem Comic The Killing Joke getragen hat. Ähnlichkeiten mit kommt nicht drauf, das kann doch nicht wahr sein. Melania. Ähnlichkeiten mit Melania Trump und dem Joker. Ich würde mal sagen, sie sind nicht zufällig. Ich glaube, die hat auch schon etliche Gesichtsoperationen hinter sich und trägt auch nur noch so eine verzerrte Maske. Lächeln hat man sich jetzt allerdings, glaube ich, auch nicht gesehen. Aber dieser Hut, also nicht über Äußerlichkeiten herziehen. Das ist gemein. Gut, das sieht scheiße. Nein, wollte ich nicht sagen. Ja, nun, es ist ja nicht so, dass sie irgendjemand zu den OPs gezwungen hat, wenn sie welche gemacht hatte. Und sie hat mit ziemlicher Sicherheit welche gemacht. Andererseits weiß man es ja auch nicht. Vielleicht ist sie ja, Melania Trump hat mein volles Mitgefühl. Mit diesem Ehemann ist sie gestraft, was dieses Monster ihr wahrscheinlich alle schon angetan hat. Da möchte ich gar nicht drüber nachdenken. Und alles an Körpersprache und was man so an Mimik erkennen konnte. Oh Gott. Hat wirklich das ausgedrückt, wie unglücklich sie darüber war, also was ich gesehen habe, da dabei sein zu müssen. Aber gut, die war auch schon bei seiner ersten Amtszeit, hat die wahrscheinlich nur Tage im Weißen Haus verbracht und wird diesmal wahrscheinlich auch nicht da einziehen. Die abwesende First Lady. Aber dieser Hut war fantastisch. Perfekt, um sich ekelhafte alte Männer aus dem Gesicht zu halten, die versuchen, sie abzuschlabbern. Wach! Irgendjemand hat mir dieses Bild geteilt von Sigourney Weaver und dem Alien, das sich so an sie randrückt. Sigourney Weaver so Ripley den Kopf so wegdrückt und das Alien ja immer näher kommt. Und direkt darunter dann das Bild von Melania Trump, die sich schafft, das Alien, also ihn, ihren Göttergatten, mit Hilfe einer Hutkrempe vom Gesicht zu halten. Sehr passend. Sehr, sehr passend. Ach ja, diese Amerikaner. Die wollte ich so nicht sagen. Nein, das streicht bitte den letzten Satz. Das ist unfreundlich. Das ist genau diese Art von blöden Schubladen und Klischees, die kann ich so, habe ich jetzt wahrscheinlich schon ein paar Mal gebracht. Habe ich das dann, bitte verzeiht's mir. Das mag ich gar nicht. Aber man ist dann auch irgendwie immer noch so konditioniert, ohne dass man es merkt. Bringt man solche Verallgemeinerungen? Warum macht man das eigentlich? Vereinfachungen, Verallgemeinerungen, Schubladen und Kategorien, die machen einem das Leben leicht. Wenn man die Dinge nicht versteht, dann kann man sie sich dadurch verständlich machen, dass man sie in Schubladen und Kategorien einordnet. Das hilft, um die Welt zu verstehen, wenn man halt in der geistigen und persönlichen Entwicklung noch nicht so sehr weit ist. Donald Trump macht das ja auch die ganze Zeit. Alle Mexikaner sind Verbrecher und solche Sachen. Schubladendenken. Reines klischeehaftes Schubladendenken, wenn du also persönlich in der persönlichen Entwicklung auf dem Niveau eines Donald Trump stehen geblieben bist, dann brauchst du Schubladen. Genau dasselbe macht hier die AfD. Schubladen. Immer schön Schubladen auf, alles da reinpacken und was nicht reinpackt, wird halt beim Schließen der Schublade abgezwickt. Nee. Andererseits ist es halt dann auch eben, ja, wie gesagt, es hilft einem, wenn man hinauszieht in die Welt als noch nicht weit entwickelter Mensch, um die Welt zu verstehen, aber es hilft einem noch mehr, wenn man irgendwann begreift, dass das mit den Schubladen eher nur der Anfang ist und dass es viel wichtiger ist, die Sachen wieder aus den Schubladen rauszuholen und die Kategorisierungen aufzubrechen. Aber naja, das ist jetzt was anderes. Das ist dann der Philosophie-Podcast. Ach Gott, ich rede schon wieder viel zu lange. Ich weiß gar nicht, wo ich eigentlich hin wollte mit diesem Podcast. Irgendwas wollte ich erzählen. Ich habe es total vergessen. Ich bin hier total abgebogen. Ich hatte zwar das mit den glorreichen Sieben und allem, hatte ich zwar so auf dem Schirm und ich hatte es tatsächlich sogar hier die Fenster schon geöffnet gehabt. Aber ich wollte über was ganz anderes reden heute. Das war jetzt gar nicht das war gar nicht das Thema. Ich wollte mich da, egal. Dann lasse ich es jetzt einfach mal dabei. Bedanke mich bei euch fürs Zuhören, falls ihr zugehört habt. Und hoffe, dass ihr, wenn ihr Lust habt, kommentiert oder E-Mail schreibt oder Postkarten. Ihr kennt die Sache mit der Wunschliste. Ich sollte an dieser Stelle mal darauf hinweisen, dass Geschenke von der Wunschliste keinem Sponsoring gleichkommen. Also wenn ihr das Gefühl habt, mir etwas Gutes tun zu wollen und auf meine Wunschliste geht und mir irgendwas schenken wollt, Schokolade oder so, dann ist das kein Sponsoring. Die Zuhörer und Zuhörerinnen, die mir etwas geschenkt haben, sind keine Sponsoren dieses Podcasts. Dieser Podcast ist nach wie vor ungesponsert, nicht monetär. Der ist frei und bleibt auch frei. Das ist keine Bezahlung, das sind keine Spenden in dem Sinne, das sind einfach nur kleine Aufmerksamkeiten. Und wie gesagt, ihr müsst das nicht. Ich freue mich auch einfach, wenn ihr es weiter sagt, wenn euch der Quatsch, den ich hier mache, gefällt und ihr das irgendwie teilt oder mir Bewertungen gebt oder nette Kommentare schreibt. Ist genauso schön, ganz ehrlich. Und in dem Sinne habe ich irgendwas bekommen an netten Kommentaren in letzter Zeit. Müsste ich nochmal nachschauen. Ich glaube aber nicht. Es ist auch nicht so lange her. Nein, da ist glaube ich, nichts gekommen. Dann würde ich mal sagen, was immer ich eigentlich mit dieser Folge sagen wollte, sofern ich es nicht getan habe, das ist auch möglich, ich weiß es schon nicht mehr, das überlasse ich dann an einer späteren Folge und verabschiede mich jetzt hier von euch. Macht's gut, tschüss, howdy, Partner. Oder so. Bye.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.